Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont.
Der Vormittag hat ja geendet mit dem Thema TV. Wir kommen jetzt zum Thema Film und zu einer Debatte, die den Namen trägt: Europa als Hollywood, Vision oder Realität. Und die Damen und Herren, die diese Diskussion führen, sie stehen bzw. sitzen schon hier, darf die Moderatorin zu mir bitten, Anni Gülgün-Meyer und ihre Gäste. Das sind Eva Schindlauer, Alexander Dumreicher-Ivanciano, Oliver Striebel, die sind hier, und zugeschaltet werden Nico Hofmann und Carlos Gerstenhauer.
Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Panel mit dem Titel Europa als Hollywood, Vision oder Realität. Ich darf die Podiumsgäste noch einmal herzlich begrüßen, vor allem diejenigen, die online zugeschaltet wurden. Nico Hofmann, deutscher Regisseur, einer der führenden Film- und Fernsehproduzenten Deutschlands, Drehbuchautor, Geschäftsführer der UFA. Er ist live zugeschaltet aus, ich glaube, Paris. Bonjour.
Aus Berlin?
Schwergen in Paris. Hallo, herzlich willkommen.
Marc de Triomphe.
Ich wurde falsch informiert. Hallo, herzlich willkommen. Carlos Gerstenhauer, Redaktionsleitung Kinofilm, Spielfilme, Dokumentationen beim Bayerischen Rundfunk, ist live zugeschaltet aus München.
Hallo, grüß Gott.
Hallo, herzlich willkommen. Und hier bei mir Eva Schindlauer, designierte kaufmännische Direktorin des ORF, noch Finanzgeschäftsführerin bei ORF 3. Alexander Dumreicher-Ivanciano, österreichischer Filmproduzent, seit November 2020 Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft. 2001 war er Mitgründer der Amor Fu Filmproduktion in Wien, und Oliver Striebel, Geschäftsführer für den Fachbereich Medien in der Rundfunk- und Telekom-Regulierungs GmbH, kurz RTR. Hallo, herzlich willkommen. Wir werden heute, Applaus hören wir immer gerne. Wir werden heute über Produktionsstätten in Wien, insbesondere auch in Europa, sprechen. Wir werden über den Boom der Streaming-Anbieter und darüber, was der mit der Branche macht, sprechen, und darüber, wie Filmexperten aus Deutschland die Situation in Österreich beurteilen und auch umgekehrt. Und ich würde gerne jetzt kurz ein Augenmerk fokussieren, den Titel Europa als Hollywood, Vision oder Realität, weil da muss man sich schon, glaube ich, die Frage stellen, ob das unsere Vision ist, ob wir tatsächlich so sein wollen wie Hollywood oder so sein können, sollen wir uns dem annähern? Und da würde ich gerne mit Ihnen, Herr Ivanciano, beginnen.
Das ist, eine ist Hollywood unsere Frage. Vision? Also ich würde sagen, nein, Österreich ist nicht Hollywood, auch wenn es viele österreichische kreative Regisseurinnen und Regisseure gibt, die in Hollywood und in Amerika erfolgreich sind, gewesen sind und weiter erfolgreich sein werden. Aber wir verfügen natürlich nicht über die Produktionsbudgets, die Hollywood verfügt, und auch nicht über die Marketingbudgets. Aber das ist zugleich auch unsere Stärke. Unsere Stärke ist die Kreativität. Das sind die Kreativen, das sind die Menschen, die Geschichten erzählen können. Ich glaube, da ist Österreich und Wien ganz stark, auch international. Also ich glaube, dass wir sozusagen aus dieser enormen Kreativität, die es in dieser Stadt und in diesem Land gibt, etwas machen können. Und ich glaube, das zeigt die internationale Präsenz. Also ob das jetzt Preise in Cannes sind, in Sarajevo, in Locarno, also gerade auch dieses Jahr, gerade trotz Corona-Krise und auch in der Corona-Krise, hat gezeigt, wie stark Österreich und Wien da aufzeigt, international. Es gibt die Verbindungen zu Hollywood, und die sind gut und die sind wichtig, aber wir haben hier sicherlich andere Voraussetzungen, künstlerischen Film und diese enorme Kreativität, aus der wir was machen können.
Zum künstlerischen Film in Österreich kommen wir dann später noch. Ich würde gerne Herrn Gerstenhauer kurz fragen, über die, wie Sie als Filmexperte die Situation beurteilen aus dem Nachbarland Deutschland, wenn Sie sich Österreich in puncto Produktionsstätte, in puncto Filmstadt aus ansehen. Was braucht denn eine Produktionsstätte, um sexy zu sein, sozusagen?
Naja, also ich Ich denke, die österreichischen Filmstandorte bzw. Filmstandorte gibt es natürlich schon bedeutend und attraktiv, so wie das auch Berlin ist oder München. Ob wir es jetzt mit Hollywood aufnehmen, was auch hinter diesem Top aus Hollywood verbirgt, darüber müsste man mal nachdenken. Also ich meine, Hollywood hat ja, das klassische Hollywood, der Major Studio hat ja ein bisschen Europa aus dem Fokus verloren. Da ist der asiatische Markt momentan eigentlich tonangebend für die Produktion. Wir sehen das ja ein bisschen, diese großen Blockbuster-Produktionen, wie die aussehen. Das sind Genre, sehr genrelastig, Action, Abenteuer, heftig. So ein bisschen das, was auch das europäische Publikum über Jahrzehnte immer angesprochen hat, das ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und das hat eben auch mit der Bedeutung des asiatischen Raums zu tun. Aber konkret jetzt zu Ihrer Frage, wie wir sexy sein könnten. Also ich glaube, was man sozusagen jetzt als Produktionsstandort sagen muss, da gilt natürlich jetzt für Deutschland zum Beispiel, dass wir ein Riesenproblem haben für die Major-Studios, dass die hier investieren, also in Berlin oder so, weil es natürlich dieses Tax-Modell nicht gibt, wie es das in anderen Ländern gibt. Ich weiß nicht, wie Österreich das hält, aber vielleicht ist das ähnlich. Das ist natürlich schon mal so eine Sache, dass man die Produktion zu uns holt, wenn man das überhaupt will. Dass wir es in irgendeiner Form aufnehmen können, jetzt mit dem Major, mit dem Blockbuster und Major-Studio-Produktion, das sehe ich momentan nicht. Das ginge nur in Joint Forces. Also es gibt ja gerade wieder einen Aufruf von der Delphine Arnott, der neuen Präsidentin der EBU, dass die EBU-Mitglieder eigentlich europaweit ein bisschen enger zusammenarbeiten sollen. Tatsächlich haben wir ja in Europa ein bisschen das Problem, dass jede Nation so ihre Suppe kocht. Und dass eigentlich die Produktionen, die man vielleicht nur zusammen und Europa und grenzübergreifend machen kann, eigentlich zu wenig da sind. Und das wären dann Produktionen, die es wirklich mit Hollywood aufnehmen könnten. Also da sehe ich eigentlich wirklich nur England, das immer eine Sonderrolle hat, und eigentlich Frankreich irgendwie, die es wirklich mit Hollywood aufnehmen kann. Das ist so in der Kürze das, was ich dazu sagen könnte.
Herr Hoffmann? Sie sind wahrscheinlich mit einer Großproduktion in Berlin derzeit. Vielleicht darf man fragen, was Sie gerade machen in Berlin.
Ja, ich habe keine Großproduktion. Ich habe heute Budget-Meeting mit Bertelsmann. Da muss man dann anwesend sein. Ich kann Ihnen keine Großproduktion liefern. Ich würde gerne ein bisschen ergänzen zu meinen beiden Vorrednern. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wir erleben eine enorme Marktverschiebung. Also wir haben im Moment eine Marktverschiebung, das haben Sie vorhin angesprochen in der Anmoderation, in Richtung Streaming. Und Streaming funktioniert ja doch weltweit mittlerweile. Ich erlebe jetzt in Deutschland auch einen Blick auf Österreich, österreichisches Talent. Ich habe mal ein Beispiel. Stefan Rutzowitzki dreht gerade für Gaumont, eine französische Firma, in Polen Barbarians für Netflix. Also ich könnte es beliebige Listen weitermachen. Wir sitzen hier 100 Meter gegenüber von Studio Babelsberg, komplett voll im Moment mit amerikanischer Produktion, mit deutschen Tax Credits versehen. Also wir erleben im Moment, drüben übrigens auch die Hälfte Streaming-Angebot mittlerweile, wir erleben im Moment eine komplette Verschiebung, also auch weg vom Epizentrum Hollywood in Richtung weltweites Produzieren. Reed Hastings hat hier auf Deutschland, Österreich, Schweiz 500 Millionen Etat angekündigt für die nächsten 2 Jahre. Und das muss man wirklich sagen, sehr, sehr viel mit österreichischem Talent, wie Sie wissen. Andreas Prochaska hat das Boot gemacht, Stefan Rutzowitzki habe ich erwähnt, ganz zu schweigen von Größen wie Michael Haneke, die in der Vergangenheit die großen Preise geholt haben. Also wir erleben im Moment schon im ganzen deutschsprachigen Raum eine enorme Verschiebung. Und da spielt der österreichische Markt und das österreichische Talent auch im Schauspielerbereich eine ganz entscheidende Rolle.
Weil Sie das Streamen eben angesprochen haben und das auch ein großer Punkt in unserem Panel sein soll. Im Lockdown wurden ja vom ORF mitfinanzierte Filme auf Netflix gezeigt, wo man sich natürlich die Frage stellt, was darf Netflix denn eigentlich? Und in einigen Ländern gibt es ja bereits eine Investitionspflicht. Ich glaube, in der Schweiz sind es 4%, also 4% des Umsatzes müssen Amazon Netflix abgeben. In Frankreich sind es weit mehr. Und in Österreich muss man gar nichts abgeben. Das ist doch bitter.
Tatsächlich, ja, das ist bitter. Der ORF hat da eine Haltung und sich, also eine ganz andere Haltung, insofern, dass er sich gleich committed hat, gemeinsam mit der Produzentenlandschaft ein Volumen von doch beträchtliches Volumen, 310 Millionen Euro in 3 Jahren in die Produzentenlandschaft in Österreich zu investieren. Das heißt, für den ORF ist es ganz klar, dieses Commitment gibt. Und ich sehe so einer Investitionsverpflichtung durchaus positiv gegenüber, weil ich habe jetzt gerade bei der Schweiz-Sache gelesen, dass die Gegner von einer Art Steuer gesprochen haben. Das ist keine Steuer, sondern erstens mal, wie schon gesagt, ein Commitment zu einer starken Produktionslandschaft in dem Land. Und die Streamer, wenn ich richtig informiert bin, haben einen Umsatz 2020 von circa 11,6 Milliarden Euro im europäischen Raum gemacht. Ich glaube, das ist nicht so viel verlangt, wenn ich den Umsatz in dem Raum mache, auch dort wieder zu reinvestieren, was ja auch passiert. Mhm. Aber eine Art Investitionsverpflichtung sehe ich durchaus positiv.
Oliver Striebel, Sie verwalten Fernsehfonds Austria, Digitalisierungsfonds, Privatrundfunkfonds und nicht kommerzielle Rundfunkfonds. Es ist ja heute tatsächlich möglich, mit Filmfonds einen Film zu ermöglichen, der sofort ins Netflix geht. Also das war zum Beispiel bei dem Kinofilm Was wir wollten, ein kleiner österreichischer Arthouse-Film, so, der dann sehr groß verkauft wurde. Kann sich eigentlich der Fernsehfonds noch Fernsehfonds nennen?
Ja, definitiv, weil die rechtliche Grundlage darauf basiert, dass wir nur Fernsehproduktionen letztendlich fördern. Streamingdienste sind bei uns als Investoren zulässig, aber wir achten sehr darauf, dass die rechte Verwertung ausschließlich bei der österreichischen Filmwirtschaft bleibt. Die Entwicklung, die wir sehen über die letzten Jahre, ist durchaus, das freut uns als Förderer natürlich überaus, dass das Instrument funktioniert. Jeder Fördereuro, den wir investieren in die heimische Filmwirtschaft, die maßgeblich in den Koproduktionen zwischen dem österreichischen Rundfunk und deutschen Koproduktionssendern, allen voran ZDF, ARD, produziert werden mit einem Faktor von 3,6 wieder in die österreichische Volkswirtschaft zurückgehebelt. Das heißt, diese Idee der Wirtschaftsförderung, des Anspruches, die Produzenten in ihrer Verwertung zu unterstützen, funktioniert. Was wir durchaus sehen, ist, dass es ein Mehr an Projekten gibt, dass sich Programm natürlich auch bei den linearen TV-Stationen ändert. Ich interpretiere das durchaus als Konkurrenz auch aufgrund der programmlichen Angebote der Streaming-Anbieter. So merken wir durchaus vermehrte mehrteilige und Serienproduktionen bei uns als Förderwerber. Die sind dementsprechend auch gut dotiert und kosten dementsprechend auch viel Geld. Und was uns auch freut, ist, dass nicht nur der ORF, sondern in der letzten Zeit auch zunehmend die privaten Sender in fiktionale Projekte sozusagen investieren. Das ist so das lachende Auge, das weinende Auge. Dementsprechend ist auf der anderen Seite, dass wir rund 13,5 Millionen für den Fernsehfonds Austria pro Jahr zur Verfügung haben. Und natürlich durch die genannten Punkte wir selbst natürlich ein bisschen unter Druck sind und die Planungssicherheit der Produzenten natürlich, wir verstehen uns als Spitzenförderfinanzierer mit rund 20% an den Gesamtherstellungskosten, etwas darunter leidet, weil sich die Dynamik einfach dementsprechend entwickelt. Und die, Frau Schindler, wir diskutieren oft über dieses Thema aufgrund der vergangenen Position, vielleicht auch aufgrund der zukünftigen Position und kennen das natürlich. Und das ist natürlich schon jetzt ein Thema für die Produzentenlandschaft, sich auch neue Ansätze zu überlegen. Die Sender müssen zum Teil nachschießen, wenn die Förderung nicht mehr so hoch gegeben ist. Es müssen neue Vertriebspartner, Erlösquellen gesucht werden. Oder es gibt doch, glaube ich, durchaus andere Themen, die diskutiert werden, wie Herr Ivan Schauer eingangs erwähnt hat, wie man neue Erlösströme sozusagen auch aktivieren kann.
Mhm. Wir haben ja einen Produzenten hier am Podium. Ich glaube, Sie wollen etwas dazu sagen?
Ja, ich werde gleich zu mehreren Themen was sagen. Also erstens, wunderbar, dass Sie die österreichischen Kreativen erwähnt haben. Ja, Stefan Osowitzki ist ein wunderbares Beispiel, sein Kinofilm Hinterland startet ja in einem Monat. ein Film, gefördert vom Österreichischen Filminstitut in Kooperation mit dem ORF, großer Kinofilm, dessen ganze Postproduktion im Lockdown stattgefunden hat. Und da sehen wir, der Film hat in Locarno den Publikumspreis gewonnen und wird in Deutschland groß ins Kino kommen. Und gleichzeitig parallel arbeitet Stefan Rusowitzki an der Fernsehserie. Und man sieht auch, dass es durchlässiger wird, was ich gut finde. Also zwischen Kino, Fernsehen, Streaming wird es durchlässiger, nicht nur in den Möglichkeiten, wie wir ausstrahlen oder streamen, sondern eben auch beim Talent. Das war früher ja eher selten der Fall. In Österreich war das sehr streng getrennt zwischen Kino und Fernsehen, und durch die neue Situation sind die Welten, kommunizieren viel mehr miteinander, und das finde ich sehr gut, weil da auch neue Publikumsschichten erreicht werden und, wie das Beispiel mit Was wir wollten zeigt, dann Filme, die vielleicht eigentlich für einen kleineren deutschsprachigen Markt gedacht waren, plötzlich international auch realisieren können. Also insofern, das ist eigentlich eine spannende und positive Entwicklung. Mhm. Zu den verschiedenen Fragen. Also ich bin völlig d'accord, die sozusagen die Verpflichtung der Streamer, das brauchen wir, das ist ganz klar. Die Schweiz hat das vorgezeigt im Rahmen einer sehr spannenden, demokratischen, wie in der Schweiz üblich, Debatte unter Einbindung der Zivilgesellschaft, dass das möglich ist. Dort ist man bei 4% gelandet. Frankreich hat sozusagen aus dem immer schon kinematografischen Revolutionsimpetus heraus einen anderen Weg gewählt. Dort sind 20% sozusagen dekretiert worden, was dort auch möglich ist, weil natürlich Frankreich eine entsprechende Kinomacht ist oder Filmmacht ist und das dort so stark im Leben der Menschen und in der Politik verankert ist, dass das passiert ist, dass ich jetzt aus österreichischer Sicht mich bei Frankreich positionieren werde in Richtung der 20% und weniger bei der Schweiz, trotz all der demokratischen sozusagen Prozesse davor, wird niemanden überraschen. Also ja, wir brauchen das. Und in dem Lichte ist natürlich auch die Ankündigung zu sehen mit den 500 Millionen Euro, die es jetzt letzte Woche gegeben hat, weil natürlich klar ist, dass es auch darum geht, in Österreich, Deutschland und der Schweiz in Filme zu investieren. Also da ist jetzt der österreichische Gesetzgeber gefordert, der das aktuell in die Hand nimmt, eine gute Lösung zu finden. Und was den ORF betrifft, das stimmt, das ist auch wirklich wunderbar, dass es die Selbstverpflichtung gibt. Ich weise jetzt natürlich zart darauf hin, dass sozusagen die Erhöhung dieses Jahr unter dem gelegen ist, was die Valorisierung in den letzten Jahren eigentlich bedeutet hätte. Das heißt, die Lohnentwicklung und die Kosten, die wir in der Produktion haben, sind höher als die Erhöhung, die dieses Jahr passiert ist. Darüber werden wir sicherlich schöne Gespräche führen. Und das hängt dann natürlich auch mit der Frage der Gebührenerhöhung zusammen. Aber das ist natürlich ein entscheidendes Thema. Uns geht es natürlich darum, dass österreichische Kreative, dass österreichischer Content, dass Inhalte produziert werden können, gezeigt werden können, und dass wir die entsprechenden Mittel dafür haben. Ja, und die Erfolge zeigen nämlich der österreichischen Regisseurin, Regisseur und der ganzen Teams, das sind ja sozusagen Teams, die zusammenarbeiten, zeigen, dass das total Sinn macht, ja, einerseits ökonomisch und andererseits natürlich kulturell, Stichwort.
Das wollte ich eben fragen, ob es tatsächlich auch budgetär Sinn macht, ob hier außer Prestige auch diese österreichischen Kunstfilme, von denen Sie auch jetzt gesprochen haben, ob die auch tatsächlich Geld einbringen oder die Mehrheit sich dann doch Filme wie Kein Ohrhase oder Zwei Urküken anschauen und das eben nur als Prestige für das Land bleibt und eben auch bei Festivals und so weiter gezeigt wird, erfolgreich ist, aber bringen diese Filme auch Geld ein?
Naja, ich glaube, das sind zwei verschiedene Themen. Ich glaube, das entscheidende Thema, wir haben eine Studie gemacht in Österreich, wo wir die Filmwirtschaft wirklich unter die Lupe genommen haben auf Basis der Zahlen von 2019. Gott sei Dank haben wir das gemacht in der Wirtschaftskammer im Fachverband, bevor der Lockdown kam, und konnten diese Studie letztes Jahr sozusagen die Zahlen auswerten. Was sich da zeigt, ist, dass Österreich ein ganz starkes kreatives Film- und Fernseh- und Streamingland bereits jetzt ist.
wir haben viel mehr sozusagen Arbeitsplätze, viel mehr ökonomische Wirkung, als wir das selber gedacht hätten. Diese Satellitenstudie ist da sehr tief hineingegangen. Wir wissen, dass Film in verwandten Bereichen auch hohe ökonomische Effekte auslöst. Wir wissen jetzt auch, dass österreichweit circa 15.000 Menschen direkt und indirekt angestellt sind in der Filmbranche. Also ich rede von Vollzeitäquivalenten, also auch wenn wir Drehteams hochrechnen, das ist doch ein sehr, sehr hoher, sozusagen eine sehr, sehr hohe Zahl an Menschen. Wenn ich die 6.000 Unternehmerinnen und Unternehmer in der Film- und Musikwirtschaft dazu nehme, reden wir über 20.000 Menschen, die sozusagen einen Produktionsumsatz von 1,5 Milliarden Euro erwirtschaften. Also da haben wir, die Zahlen steigen, sie sind in den letzten Jahren massiv gestiegen, es wird mehr produziert. Und wenn es jetzt um die Internationalität geht, was uns aktuell fehlt in Österreich, ist das, was hier schon kurz angesprochen ist, ein Anreizmodell, ein Tax Incentive, ein Modell, mit dem wir Produktionen, die international unterwegs sind und die in Österreich produziert werden könnten, aber nicht nach Österreich kommen, in Österreich sozusagen beheimaten können und gleichzeitig das nationale Kino, das österreichische Kino stärken können. Und dieses, das steht ja im Regierungsübereinkommen. Die Koalition hat sich darauf geeinigt, ein Anreizmodell zu schaffen. Daran wird aktuell gearbeitet und das ist, glaube ich, jetzt das Gebot der Stunde. Ja? Weil wenn die Streamer Investitionen ankündigen, die auch in Österreich passieren können, dann sollten wir einfach alles daran setzen, dass das auch in Österreich passiert. Mhm. Und gleichzeitig die österreichischen Regisseurinnen und Regisseure und die heimischen Projekte, die da sind. Und es ist ja gerade sozusagen gesagt worden, es gibt jetzt schon zu wenig Geld, es gibt mehr Projekte, als finanziert werden können. Die Projekte sind gut, die Menschen sind da. Und daher plädiere ich, was niemanden überraschen wird, dafür, dass wir diese Prämie, das Anreizmodell so schnell wie möglich einführen.
Ich würde gerne wieder die beiden, ja, genau, Herr Gerstenhauer, ich würde Sie gerne einbinden noch zum Thema nationaler Sender und worauf man denn als nationaler Sender, wie eben der Bayerische Rundfunk, aber auch der ORF, worauf man achten muss, damit man nicht unter die Räder kommt.
Ja, genau. Das ist schön, dass Sie das sagen. Genau darum geht es zum Beispiel jetzt auch für nicht nur den BR, sondern für die ARD überhaupt noch im Geschäft zu bleiben. Weil, wie das Nico Hoffmann schon gesagt hat, die Streamer sind da. Es geht gar nicht nur um die Frage Hollywood oder nicht Hollywood, sondern es geht einfach überhaupt noch die Kreativen zu binden, weil die werden uns tatsächlich abgeworben bei diesen Produktionsaufkommen. Und insofern zum Beispiel die traditionelle Partnerschaft, die gerade der BR mit dem ORF hat, gerade was auch Kino-Koproduktion angeht. Wir haben ja gerade Schachnovelle, der jetzt in Kinos kommt, der in Wien realisiert worden ist in Zusammenarbeit mit dem ORF und der Doha-Film. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Aber ich möchte es nicht immer nur aufs Geld reduzieren. Das ist mir dann oft zu wenig sozusagen. Das erklärt nicht alles. Es geht grundsätzlich um das, was man will. Wissen Sie, wir sind natürlich sehr privilegiert, weil wir nicht irgendwelche schwarzen Zahlen erwirtschaften müssen, sondern eben aus Beiträgen bezahlt werden. Und für uns geht es darum, wertiges Programm zu bekommen und attraktives Programm und natürlich auch wichtiges Programm. Also Schachnovelle wird jetzt kein Blockbuster werden, aber dennoch ist es ein wichtiger Film, weil er uns in dieser Form, wie Philipp Stölzel das erzählt hat, erzählt, wie plötzlich eine Demokratie sehr schnell in ein Unrechtssystem umschwenkt. Und das ist da sehr häufig und aktuell. Also ich glaube, wir haben eigentlich genügend Themen, die wichtig sind zu erzählen. Und die müssen wir natürlich ausstatten. Das ist ganz wichtig. Und wir werden es, glaube ich, nicht in einer sozusagen egozentrischen Sichtweise nur die eigenen Notwendigkeiten in den Vordergrund stellen, sondern in Zusammenarbeit und Kooperation schaffen. Das kann dann bilateral Deutschland-Österreich sein, aber eigentlich müsste es europäisch sein, weil wir doch eigentlich die Themen, die uns beschäftigen, wie Migration, wie Finanzkrise, wie Diversität, das sind globale Themen. Und der Film ist ja in seiner Genese die Weltsprache. Da zitiere ich mal Bettina Reitz, die Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Die sagt es immer so schön, es geht eigentlich an dieser Weltsprache, an diesem Weltdialog teilzunehmen. Und das ist das Eigentliche. Und wir werden zurzeit so zerrieben, immer nur von der Tatsache, ja, die Mittel sind zu knapp. Ich meine, Geld war schon immer zu wenig da. Das haben, glaube ich, schon die Phönizier gesagt. Es geht eigentlich darum, was man will. Und wo man mitmachen will. Und ich glaube, da müssen wir neidvoll auf die Streamer gucken. Denn man kann das nicht nur negativ abtun als große Konkurrenz. Was die Streamer tatsächlich geschafft haben, ist, dass ein Publikum zum Beispiel an den koreanischen Film gewöhnt ist. Und das sehen wir dann plötzlich bei den Oscars, dass so ein Film wie Parasite ausgezeichnet wird. Das lernen nämlich die Leute, die jungen Leute, die die Streamer gucken, die lernen praktisch internationales Kino kennen. Und da müssen wir dabei sein. Das ist mir ganz wichtig. Also Filme sozusagen, die nicht nur ein regionales oder nationales Publikum erreichen, sondern tatsächlich ein Weltpublikum. Und da geht es dann auch nicht nur um die Kinozahlen praktisch oder um die Quote im Programm, sondern an diesen Produktionen teilzunehmen. Und das ist eine strategische Entscheidung. Das ist zumindest etwas, was mir wichtig ist und ich glaube, was uns auch weiterbringt.
Zum Beispiel romantische Komödien, die es ja schon lange nicht mehr gibt aus Hollywood.
Ja, das ist ein Defizit. Es gibt zu wenig, weil natürlich Hollywood jetzt nur Action praktisch Ware macht. Das langweilt ja auch. Das macht ja das Kino auch zur Nische. Also das würde ich mir durchaus gönnen, wenn da die Engländer nicht wären. Die wunderbaren Working Title Produktionen zum Beispiel, die ja für Notting Hill und solche Filme standen, dann gäbe es da relativ wenig. Oder Frankreich. Mhm. Das ist natürlich etwas, wo man im Kino auch wieder Zuschauergruppen über so ein gewisses Klientel wieder erreichen kann. Aber das ist nur ein Beispiel und ein Aspekt.
Aber Herr Hoffmann schmunzelt ganz verdächtig. Ich glaube, haben Sie in nächster Zukunft vor, eine romantische Komödie zu drehen? Weil mit Haneke ist es ja nichts geworden, soweit ich weiß.
Ja, leider. Offen standen, weil es schwierig war zu finanzieren, weil wir natürlich sehr viel Geld dafür auch wollten. Ich finde, es stimmt alles, worüber wir reden. Ich finde, es hat jeder recht. Also ich kann das alles nur unterstützen. Ich werde noch mal sagen, was mir wichtig wäre in Ergänzung jetzt auch zum Carlos. Wir reden hier wirklich auch über einen gemeinsamen Sprachraum. Also Deutschland, Österreich, Schweiz hat eine gemeinsame große Marktsituation. Also wenn Sie jetzt ein Kinoprojekt rausbringen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht damals weil Carlos gerade Philipp Stölzel erwähnt hat, wir haben damals mit Universal den Medicus rausgebracht, auch in Wien sehr, sehr erfolgreich. Wir haben Der Junge muss an die frische Luft mit Warner rausgebracht. Also wir reden auch über einen gemeinsamen Sprachraum. Also wir reden über eine ganz große Marktsituation, Wien, Zürich, Berlin, Frankfurt zusammen. Also wir reden über ein ganz, ganz starkes Marktsegment, was auch in der Bedeutung der Verleiher immer eine größere Rolle spielt. Und ich finde auch in der Vergangenheit haben wir, ich kann wirklich sagen, mit dem ORF, bei vielen, vielen Produktionen mit Jan Meutow gemeinsam. Wir haben ganz, ganz oft mit Kathi Zeschner, vor der Zeit mit Kathi Zeschner. Wir haben sehr, sehr viel Co-Produktionen gemacht. Auch was jetzt Carlos erwähnt hat, Schachnovelle ist ein wunderbarer Film geworden mit Dorffilm zusammen. Also auch der Zusammenhalt zwischen österreichischen und deutschen Produzenten, auch auf Senderseite, ist die letzten 10, 15 Jahre, wie ich finde, durch viele, viele Aktivitäten sehr, sehr viel stärker geworden. Und das ist für mich schon eine gemeinsame Kraftanstrengung, was Carlos sagt, wie wir auch im öffentlich-rechtlichen System den sogenannten Streamern dieser Welt auch Paroli bieten. Also wirklich auch durch Allianzen, die wir gemeinsam schmieden und auch sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk in diesen Zeiten im gemeinsamen Auftritt hat auch eine gewisse Kraft. Das darf man nie vergessen. Also da spielt Österreich für mich auch kreativ, wir haben jetzt noch gar nicht über die Schauspieler und Schauspielerinnen geredet, das spielt für mich schon eine sehr, sehr zentrale Rolle. Wien spielt da wirklich auch kreativ, auch Salzburg mit den Festspielen eine ganz, ganz entscheidende kulturelle Rolle.
Ja, also diese künstlerischen Spitzenleistungen gelingen in Deutschland nicht so gut wie in Österreich, sage ich mal als stolze Österreicherin. Liegt das am Fördersystem, Herr Striebel?
Nein, das glaube ich nicht. Wir tragen unseren Teil dazu bei, dass die Produkte letztendlich umgesetzt werden. Zu der Diskussion erlauben Sie mir eines. Ich glaube, ich bin jetzt weniger philosophisch. Es gibt, glaube ich, aus meiner Sicht einen beinharten Wettbewerb, der da draußen stattfindet. Wir stehen derzeit in Österreich bei einem Bewegtbildkonsum von 281 Minuten pro Kopf. Und
Das heißt, der ist jetzt durch die Pandemie etwas noch gestiegen, ja, aber das wird irgendwann einmal enden wollen sein, wie weit man in seinem Tagesbudget auch Bewegtbild konsumieren kann. Es ist ganz klar eine Fragmentierung zu sehen. Lineares Fernsehen ist zwar noch ganz, ganz stark, aber wenn man sich die jüngeren Zielgruppen anschaut, sieht man durchaus die anderen Technologien und auch Streaming-Angebote, die da sind. Punkt 1. Punkt 2 ist, auch das zeigen genug Studien dahingehend, dass was PTV betrifft, es gibt ein gewisses Haushaltsbudget für Medienkonsum. Auch das wird ein großer Konkurrenzkampf sein und das sieht man jetzt auch in der Entwicklung mit Disney Plus in den Einstieg in den Streaming-Markt. Es gibt hier einen gewissen Verdrängungswettbewerb, zumindest sind das erste Studien, die das auch am amerikanischen Markt zeigen. Und es kommt natürlich auch ganz stark an, wie ist denn letztendlich auch der Content und die Usability, wie der Content vertrieben wird. Ja, Netflix, Amazon gehen hier einen Weg und sagen, ja, wir produzieren jetzt Serien und stellen die ganze Staffel raus. Disney Plus sagt, nein, wir werden hier die Flexibilität ein wenig einschränken, zeigen Stück für Stück etc. etc. Und das ist aus meiner Sicht auch ein großes Thema, wo sich lineare TV-Stationen damit auseinandersetzen werden müssen, wie man mit der Streaming-Lücke, mit der vielgeschilderten letztendlich umgeht, wird auch Content für Streaming-Plattformen produziert. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, die RTL-Gruppe produziert 100 Millionen Euro für ihre Streaming-Plattformen, 3,5 Milliarden Content für ihre klassisch linearen Inhalte. Amazon produziert 5 Milliarden in dem Bereich. Das hat natürlich auch mit dieser unglaublichen Ungleichgewicht mit diesen Marktgiganten zu tun, wenn man sich die Technologiekonzerne anschaut. Ja. Apple, Amazon, die 250 Milliarden Umsatz haben, Time Warner hat 30 Milliarden. Auch hier ist natürlich der Startvorteil der Komplexität der Konzerne natürlich eine etwas andere. Aber ich glaube, dass der Zugang zum Kunden eine ganz stark geprägte Situation bringen will, wird, die nicht nur ausschließlich vom Content getrieben sein wird, sondern von vielen anderen Faktoren eben auch.
Weil Sie vorhin auch den Lockdown angesprochen haben, den wir noch überhaupt nicht thematisiert haben heute, Eva Schindler, wie ist es denn OF3 gegangen während dem Lockdown?
Also auch für uns war das unglaublich herausfordernd, von einem auf den anderen Tag, dass sich Infoformate sofort anpassen, sehr schnell reagieren, ist klar, sage ich mal, es erwartet das Publikum auch, aber dass wir unsere Formate, unsere Kulturformate in der Sekunde angepasst haben, also da ist ja Peter Schöber als Programmgeschäftsführer und kreativer Kopf dieses Senders genial, weil wir, also ich glaube, in der Woche später, nach dem 13. März schon besprochen haben, welche neuen Kulturformate machen wir, setzen wir um, auch budgetär war natürlich eine Riesenherausforderung, um die Veranstaltungen, die nicht mehr stattfinden können, dem Publikum ins Wohnzimmer zu bringen. Das war unser Anspruch. Also das war auch wirklich das Motto von Tag 1 der Pandemie. Wir müssen die Kultur ins Wohnzimmer bringen und haben dann, ich glaube schon wenige Wochen später, die ersten Formate aus dem ORF Radio Kulturhaus gebracht, wo wir, das war ein Kraftakt mit allen zusammen, die Künstler, Produzenten natürlich auch, die uns geholfen haben, alle ORF-Kollegen. Also es war wirklich eine Teamleistung von ganz vielen Menschen, hier Formate aus dem Boden zu stampfen und die Österreicherinnen und Österreicher trotzdem mit Kultur versorgen zu können. Es war sehr spannend, muss ich sagen. Ja.
Und die Zuseherinnen haben es uns gedankt.
Haben uns sehr gedankt und die Formate sind wirklich gut angekommen. Und es hat uns als Sender sicher auch verändert. Ja, also es hat die Mitarbeiter verändert, abgesehen natürlich von Mitarbeiterkultur und wie man die Dinge im Alltag macht. Aber die Produktionen an sich haben sich einfach auch verändert und aus meiner Sicht wirklich nachhaltig. Das wird bleiben.
Vielleicht die Frage auch an den Bayerischen Rundfunk. Wie ist es euch gegangen, Herr Gerstenhauer?
In der Corona-Zeit? Ich meine, der Sender selbst hat natürlich sozusagen seinen Auftrag erfüllt und war unglaublich wichtig für die Gesellschaft. Also die Relevanz, die wir auf einmal hatten, dadurch, dass wir einfach das kommunizieren mussten, was los war, war gewaltig. Aber auch das Programm, was wir sozusagen anbieten konnten, da konnten wir aus dem Vollen schöpfen. Was jetzt die Produktion angeht in meinem Bereich, hatten wir Glück gehabt. Also Schachnovelle zum Beispiel, ich komme immer wieder drauf, hat es gerade einen Tag noch in Corona erwischt. Also da hatten wir jetzt beim Kino, bei den Kino-Koproduktionen wahnsinnig das Glück, bei den Fernsehproduktionen nicht so. Das hat uns natürlich belastet, da die Produzenten sozusagen unter den ARD-Rettungsschirm zu nehmen, wobei es auch Stimmen gibt, die gesagt hätten, da hätte mehr geleistet werden müssen. Aber so ging es uns in Corona. Aber ich denke mal, auch Kino, unser Bericht, unser Filmmagazin hat durchgesendet. Also da war eine erhöhte Bereitschaft sozusagen des Senders, wirklich für den Auftrag praktisch nachzukommen, was Corona angeht. Jetzt geht es eigentlich darum, sozusagen die Wunden zu lecken oder in dieser Situation nach Corona weiterzukommen. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Und das, was eh schon unrund lief vor Corona, hat sich jetzt nochmal verstärkt. Also die Situation in den Kinos war ja schon vor Corona auch eine schwierige. Und ich sehe das gerade für die Produktionen, die jetzt rauskommen, wahnsinnig schwierig, weil wahnsinnig viele Filme auf Halde liegen. Man hat das Gefühl, sie kommen nicht richtig in Zirkulation. Und das ist nochmal ein Punkt, den ich hier auch ansprechen will. Das ganz Große, wenn wir über Streamer reden und über Content, dann kann das nicht nur quantitativ fassen. Das ist einfach nicht der richtige Ansatz. Und das hat im Film noch nie funktioniert. Ich erinnere mich mal damals, wie die ganzen Filmfirmen auf einmal AGs wurden. Und sie sind damit nicht klargekommen, weil Film doch eine besondere Ware ist oder ein besonderer Stoff. Es ist ganz wichtig, Filme in Zirkulation zu bringen. Und leider, das ist wirklich ein Defizit der Streamer. Und ich glaube, die Streamer kommen da auch an die Grenzen und sind gerade in Corona auch an ihre Grenzen gekommen, sozusagen, weil es das Gefühl gab, auch von Consumern, sie haben die Mediatheken ausgeschaut. Das ist natürlich nie der Fall, aber sie hatten so das Gefühl, sie waren durch mit zum Beispiel Netflix oder Amazon. Sie hatten das, was sie so ansprechen kann, nach den Algorithmen erstmal alles gesehen. Das Problem ist, dass das auch schwarze Löcher sind, was den Content angeht. Also die Filme und Einzelproduktionen und Serien kommen nicht richtig in Zirkulation. Und das ist eine Sache, die ganz interessant ist. Da kommt auch wieder das Kino für mich ins Spiel, weil das Kino ist ein gewaltiges Marketinginstrument, um sozusagen ein mediales Echo zu schaffen, um auf Produktion aufmerksam zu machen. Und da haben eigentlich die Streamer noch keine wirklich valide System gefunden. Also die Algorithmen funktionieren nicht richtig, beziehungsweise das ist zumindest mein Gefühl. Und auch das Marketing schafft es eigentlich nicht, das, was an Content produziert wird, richtig sozusagen in die Zirkulation zu bringen. Und da ist das alte lineare Fernsehen, aber da ist auch das Kino doch eigentlich was sehr Gutes, nämlich sozusagen Gemeinschaftserlebnis zu schaffen und Dinge ins Gespräch zu bringen. Und das ist zum Beispiel auch ein besonderer Aspekt in dem Metier, über das wir hier gerade reden.
Herr Hoffmann, Sie haben ja schon vor einigen Jahren gesagt, dass das Fernsehen abgelöst wird beziehungsweise dass die Fernsehwelt zur Streaming-Welt umfunktioniert wird. Was ist denn Ihre nächste Vision? Was kommt denn als nächstes? Sie als großer Visionär.
Naja, das weiß ich nicht, ob ich das bin. Das habe ich übrigens viel differenzierter gesagt. Ich habe gesagt, die Streaming-Aktivitäten werden rasant das Zuschauerverhalten verändern. Das ist im Moment auch der Fall, weil die Leute die Mediathek, quasi das Programm, sich da reinholen, wo sie es haben wollen zur Uhrzeit. Wir haben das Streaming setzt sich ja quasi fort im Zuschauerverhalten. Ich bin ein großer Verfechter der öffentlich-rechtlichen und der privaten Fernsehsysteme. Also wenn man jetzt auch die letzten Monate nimmt, die eklatant hohen Zuschauerzahlen, die Sie vorhin genannt haben, die gelten für Deutschland ein bisschen geringer, aber sind auch sehr, sehr hoch. Aber der ganze Trend geht in Richtung Bewegtbild und die Leute schauen sich genauso gerne in der Mediathekenprogramm an wie bei Netflix beispielsweise. Also ich glaube im Moment, wenn Sie mich nach einer Vision fragen, ich glaube, dass wir auf gar keinen Fall den Appetit auf Bewegtbild verlieren. Also ich glaube, dass eher große Printprodukte, nehmen Sie jetzt die Einführung von Bild TV in Deutschland, ich glaube, dass, was Sie bei Condé Nast beobachten konnte in Amerika. Condé Nast hat angefangen, systematisch seine eigenen Printprodukte in Fernsehsendungen umzubauen. Sie erleben das Gleiche in den Überlegungen im Moment zwischen Kronanja und RTL. Die Fusion von Kronanja und RTL zielt garantiert auch darauf, Formatfragen völlig neu zu verhandeln. Also meine Vision ist im Moment, dass der Bewegtbildbereich, der animierte Bereich quasi zum Artikel, zum geschriebenen Wort, bewegtes Bild zu sehen, in jedweder Form, auf Streaming, in der Mediathek, im freiempfangbaren Rundfunk, im freiempfangbaren Fernsehen, das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren eher zunehmen. Also die wirkliche Krise haben, glaube ich, eher im Moment für mich als Journalistensohn und als ausgebildeter Journalist sehr zu meinem Leidwesen die Printprodukte. Aber für den Bewegtbildbereich waren wir übrigens auch in der UFA eher die Gewinner der Pandemie. Wir haben jetzt nicht unbedingt Kino produziert, aber wir waren im Fernsehbereich. Wir haben sehr, sehr viel für Streaming produzieren können. Wir haben die großen Studioproduktionen fortsetzen können. Wenn Sie so wollen, waren die Fernsehsender und wir die Gewinner dieser letzten 18, 20 schwierigen Monate. Aber wie gesagt, die Vision geht bei mir ganz, ganz klar in Richtung Bewegtbild.
Dankeschön, Herr Hoffmann. Wir haben nur mehr eineinhalb Minuten. Ich würde gerne in die Schlussrunde gehen. Und zwar vielleicht mit einem Fünfjahresplan. Wo soll der Filmstandort, um auch zu unserem ursprünglichen Thema nochmal zurückzukommen, wo soll der Filmstandort Österreich nach 5 Jahren stehen? Eva.
Also wird das ganz eingangs, was erwähnt wurde, gefallen. Wien als Filmstadt auch, finde ich großartig. Es geht einfach nur, das ist auch schon gefallen, wenn wir das alle gemeinsam machen. Und auch Konkurrenz, ja, Netflix ist unsere Konkurrenz, Amazon ist unsere Konkurrenz, aber Konkurrenz mal ein bisschen wegzuschieben und da was Gemeinsames draus machen, ich glaube, da würde jeder investieren, ob ORF, ob Private, ob Streamer, für die Produzentenlandschaft wäre das auch sicher eine sehr attraktive Sache. Also eine gemeinsame Anstrengung, Filmstandort Wien, wäre für mich eine tolle Vision.
Herr Dumreicher?
Ja, da schließe ich mich an und ich glaube, wir sind dabei, diese gemeinsame Anstrengung zu unternehmen. Ich bin völlig einverstanden, es geht nur gemeinsam. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wo wollen wir in 5 Jahren sein? Also erstens, wir brauchen ein Anreizmodell, eine Investitionsprämie für Film. Und zwar schnell, also 5 Jahre haben wir dafür keine Zeit. Das muss jetzt kommen. Zweitens, wofür ich eintrete, wir brauchen sie grün. Also ich trete wirklich dafür ein, dass wir die Transformation auch im Klimaschutz bei Film und Fernsehen schaffen. Wir sind im Moment nicht klimaneutral. Wir wissen das alle. Das kann so nicht bleiben. Wir sehen uns selber als eine progressive Branche. Aber wir müssen das schaffen. Wir brauchen dazu auch die finanziellen Mittel. Das betrifft uns alle. Also einen Bonus, einen grünen Bonus auf diese Investitionsprämie. Ich glaube, in Österreich ganz wichtig, dass wir dass das, was wir zeigen und dass das, was wir produzieren, dass es diverser wird, dass es weiblicher wird. Wir haben immer noch eine hohen Anteil von Männern in unserer Filmwelt. Und ich glaube, wenn wir sozusagen das hinbekommen, dass wir das Volumen dessen, was produziert, was gezeigt, was verwertet wird, erhöhen, was das Ziel ist, ja, dann werden wir auch ein diverseres und ein weiblicheres Kino und Fernsehen in Österreich haben. Das finde ich ganz wichtig. Und was Wien jetzt betrifft zum Abschluss, wir brauchen das Studio. Ganz klar, die Pläne liegen ja fix und fertig in der Schublade. Das hängt wiederum mit dem Anreizmodell, mit der Investitionsprämie zusammen. Wir brauchen das Studio, braucht das Volumen. Und am Hafen gibt es ein Gelände, das dafür wunderbar geeignet wäre, wo jetzt schon aber unter schwierigen Bedingungen Filme produziert werden, wo man klimaneutral produzieren könnte, weil die Solarpanels sind bereits da, der Strom, der Grüne wird dort schon produziert. Also ich glaube, alle diese Dinge zusammen, das geht natürlich weit über Wien hinaus, in Kombination, und wir haben jetzt schon mehrere Filme hier gehört, ich möchte noch den Sebastian Meise dazu nehmen mit seinem Film, der sowohl in Cannes als auch in Sarajevo den großen Preis gewonnen hat. Also die Talente sind da und ich glaube, jetzt geht es darum, dass wir an den Strukturen schaffen, finanziell, Infrastruktur und natürlich auch Möglichkeiten der Verwertung.
Dankeschön, Herr Striebel.
Referenzierend auf den Paneltitel, glaube ich, ist es gar nicht notwendig, Hollywood zu werden. Ich glaube, wir haben ganz großartige Voraussetzungen hier in Wien und in Österreich. Wir haben tolle Unternehmen, wir haben ein großes Ausmaß an extrem tollen Schauspielern, an kreativem Potenzial, an Regisseuren und Produzenten. die so eine Kraft entwickeln können aus dem kleinen österreichischen Markt, dass sie auch tolle Produkte vorrangig in den Dachraum hinausspielen können. Ich glaube, das gilt es zu stärken. Und die Thematik der Verbreitung, die heute ja über diverse Punkte wir schon heute diskutiert haben, liegt zum Teil auch auf anderen Ebenen, die vor allem auch gesetzlich und auf europäischer Ebene geklärt werden müssen, wie wir hier wettbewerbsfähig auch weiterhin bleiben können.
Herzlichen Dank. Ja, Dankeschön an unsere beiden Herren, Herr Gerstenhauer und Herr Hoffmann. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Danke an mein Podium. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben viel gelernt. Ich auf jeden Fall schon. Danke sehr. Danke.
Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm-Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt.